der uns noch einmal so ein bisschen den Ausblick geben wird. Er ist studierter Elektrotechniker und promovierter Informatiker an der TU Darmstadt. Dort hat er dann auch zum Beispiel bei Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung gewirkt, jahrelang, bis er dann 1999 an die Goethe-Universität gewechselt ist und dort die Professur für grafische Datenverarbeitung innehat. Seit 2009 ist er Sprecher des Vorstands von Studium Digitale, erwachsen aus unserem Förderprojekt Mega Digitale. Und seit 2019, also seit diesem Jahre, gehört er auch zu den Preisträgern des 1822-Preises für exzellente Lehre hier an der Goethe-Universität Frankfurt. Ja, aber du musst noch mehr erzählen. Okay. Das habe ich extra noch schon so viel weggelöscht, um Zeit zu sparen. Okay. Was hatte ich mir sonst noch überlegt? Und zwar, das Spannende ist, also vor am 11. E-Learning-Netzwerktag, da hatten wir uns, glaube ich, doch darüber gestritten, ob es der 11. oder der 12. ist. Es war der 11. Der 11. am E-Learning, am Vorabend saßen wir mit Rolf Schulmeister zusammen und machten so eine Vorbesprechung, was alles so an neuen Themen ansteht und so für zukünftige Entwicklungen. Zwischendurch kamen dann immer so kurze Reprisen, so damals in den 80er, 90er Jahren, da haben wir, wo wir die WWW-Konferenz ausgerichtet haben und. Und daran musste ich mich irgendwie so ein bisschen dran erinnern, denn irgendwo hast du geschrieben, dass seitdem für den Informatiker an sich so ungefähr 17 bis 25 Generationen ins Land gegangen sind. Also haben wir quasi innerhalb von 30 oder 40 Jahren mal so flott so 300 oder 500 Jahre abgespult. Das ist schon beachtlich. Und zu diesen Entwicklungen haben wir ja dann auch gehört, das geht immer weiter, gibt neue Konzepte, wie Bildungsmaßnahmen gebaut werden sollen, die darauf basierenden, ich liebe dieses Wort, Wirkungserwartungen, und natürlich auch die Frage gestellt bekommen, sind wir überhaupt in der Lage, mit den tradierten Formen unserer Vermittlung überhaupt noch zurechtzukommen? Müssen wir nicht halt eben ganz neue Formen digitaler Narrative entwickeln, um überhaupt noch das Weltwissen vermitteln zu können? Und dennoch bleibt für mich immer noch die Frage, wie ist denn das dann so mit Finanzierbarkeit, Motivation, Akzeptanz und warum macht Lernen eigentlich immer noch Arbeit? Oder um es dann mit Herbert Grönemeyer vielleicht zu sagen, bleibt alles anders?
Ja. Dann hat er mir meine erste Pointe schon weggenommen. Wisst ihr jetzt alles, dass das der Herbert war? Jetzt muss ich mal gucken, ob das geht. Ja, Herbert Grönemeyer. Also, Titel ist geklaut. Der Ralf hat es gefunden und ich habe es gerne genommen. Bevor ich das vergesse, ich möchte wirklich Danke sagen. Ich habe Danke zu sagen an sehr, sehr viele Leute, die immer für Studium Digitale parat standen. Das waren als erstes mal die Präsidenten und Vizepräsidenten. Wisst ihr, es sind übrigens nicht 14 Jahre, sondern 15 Jahre, weil wir einen Termin geskippt haben. Da hatte sich das Präsidium auch mal zu lange Zeit genommen für bestimmte Entscheidungen und dann haben wir halt keinen Netzwerktag gemacht. So haben wir sie bestraft und darum sind es 15 Jahre, aber nur 14 Netzwerktage, sodass der schöne runde 15. dann für meinen Nachfolger da ist. Also Präsidien, Vizepräsidenten, die habe ich dann auch namentlich noch später nochmal genannt, muss ich jetzt nicht erwähnen. Dann meine Vorstandskollegen. Studium Digital hat einen Vorstand und von Anfang an dabei war auch jemand, der hier im Saal ist, Bernd Trocholepsi, herzlichen Dank. Von Anfang an dabei war auch Frank Nürnberger aus der Medizin, herzlichen Dank. Und dann ein paar Jahre später kamen hinzu, qua Amt, der Udo Kipschul, der Leiter des Hochschulrechenzentrums und Holger Hortz als Leiter des IKH. So. Und wir zusammen, nicht ich, habe das gestemmt, das muss man ganz klar sagen. Aber die haben es auch nicht gestemmt, sondern Studium Digitale gestemmt haben immer die Mitarbeiter. Und wenn überhaupt jemandem ein Dank gebührt, dann ist das diese Bande da, ja. Das ist vom letzten Sommer, sind nicht alle drauf, insbesondere der Fotograf, der kneift immer, der sagt, ich fotografiere. Und dann könnte er sich ja auch reinmontieren und das tut er dann nicht. Gut. Ja, so ist es. Herzlichen Dank. Wirklich, bevor ich das vergesse. Ja, und was genau anders bleibt, ja. Das fragt ihr euch jetzt auch. Die Zielvereinbarung ist noch nicht unterschrieben und im Sommer, als wir den Titel, er ist ja immer sehr frühzeitig, planten und ich sagte, ja, das wird sicher sein. Jetzt stand ich da und mit einem sehr kurzen Hemd und was mache ich denn jetzt, was erzähle ich euch? Ja? Nicht immer mal mein Nachfolger ist offiziell benannt. Also die Digitalisierung schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über der Uni oder ist es vielleicht die Uni, aber ich weiß es nicht. Also lautet der Beschluss, dass der Mensch, ihr also, was lernen muss und Spaß soll es auch noch machen. Ich hatte zumindest beim Zusammenstellen, muss ich sagen, viel Spaß und ich hasse auch Assoziationen, aber ganz, ganz wichtig, die sind nicht erwünscht. Ich werde also vortragen, meine Lebens- und Wissenschaftsgeschichte in 7 Streichen, frei nach Wilhelm Busch. Er war ein bisschen schneller als ich, hat 150 Jahre vorher gemacht, aber das zählt jetzt nicht. Das Schöne ist, das ist natürlich alles gemeinfrei. Ja? Überhaupt kein Problem mehr. Das kann man benutzen, auch gerade die Erstausgabe ist lange noch tot. So, hier nochmal, was ist das? Hier nochmal der Hinweis, Rückschlüsse auf lebende Personen sind ausdrücklich nicht erwünscht. Jetzt beginnt's. Was geht denn da nicht? So, okay. Eine Bubengeschichte in 7 Streichen. Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen, wie zum Beispiel hier von diesem, welcher Detlef Krömker gehießen. Drum ist hier, was Sie getrieben, ja nicht nur ich, Mitarbeiter auch, abgemalt und aufgeschrieben. Übrigens, all diese Texte stammen aus dem Buch, alles okay, Copyright. Ja, eigentlich müsste ich jetzt so leichte Korrekturen hier anbringen. Das ist mir zu albern, das mache ich nicht. Ich habe auch nicht so viel Zeit, aber dazu. Der erste Streich. Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh, eines Teils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Dann habe ich mir gedacht, dann mache ich mal immer ein bisschen was Ernstes dazwischen, damit ihr nicht glaubt, ihr kämmt da so einfach raus. Ja. Also ich habe tatsächlich Elektrotechnik mit Diplom abgeschlossen, Informatik auch mit Diplom abgeschlossen. War dann am Fraunhofer-Institut, bin als Drittmittelmitarbeiter eingestiegen. Ja. Also das ist kein Makel, hatte auch einen befristeten Vertrag und es ging dann doch alles gut. 86 bin ich dann Abteilungsleiter geworden, dort im Fraunhofer IGD. Das wurde offiziell erst 87 gegründet. 89 war ich dann mit einmal Bereichsleiter, da hatte ich mehr als 40 Mitarbeiter in 3 Abteilungen. War zu der Zeit aktuell noch gar nicht promoviert, aber machte nichts. Ich konnte ja arbeiten. Und dann bin ich irgendwie abgedampft und da war ich dann vorher promoviert, 91, 92 in die USA. Und das Wesentliche, ich bin da infiziert worden. Und zwar von etwas, was sich angewandte Forschung nennt. Und das habe ich mal zitiert und nachgeschaut. OECD, also dieses Frascati Handbook ist nicht irgendetwas, sondern das bereitet die Statistiken über die Wissenschaften auf und gibt die Regeln an, auf die die OECD sich geeinigt hat. Also wie viel Geld gibst du für was aus? Ja. Und die definieren recht klar die angewandte Forschung und die umfasst eben alle Arbeiten, mit denen neues Wissen gewonnen werden soll. Wobei primär ein bestimmtes Ziel oder ein bestimmter Zweck angestrebt wird. Die Grundlagenforschung hingegen, die soll neue Erkenntnisse über die Grundlagen von Phänomenen und beobachteten Tatbeständen erzielen, ohne dass bereits eine bestimmte Anwendung oder Nutzung angestrebt ist. Das ist jetzt nicht von mir, sondern von der OECD so für die Unterteilungen dieser Forschungsbereiche benutzt. Und aus meiner Sicht ist es so, dass an der Goethe-Universität das wirklich viel zu wenige wirklich realisiert haben. Die sehen die angewandte Forschung so ein bisschen als Schmuddelkind, weil sie sind die reinen Forscher. Ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Weil, wenn wir angewandte Forschung betreiben, kommt die wissenschaftliche Fragestellung unmittelbar aus der Nähe zur Praxis. Mit anderen Worten, man muss Praxis machen. Sonst ist es mittelbar. Wenn ein Lehrender dir erzählt, ich habe das und das Problem, ist es mittelbar. Du musst nicht alles selber erleben. Das nicht. Aber einiges. Und das neu gewonnene Wissen, das ist wirklich Forschung, ja, fließt auch sofort wieder in die Praxis zurück. Und damit ist es unmittelbar an dem Ort, wo es hingehört, manchmal auch mittelbar erst, das ist okay. So, und das versuche ich seit ungefähr 20 Jahren in die Hirne unserer Präsiden und sonstiger Administrationsleute. Die Personalabteilung versucht, mich über Forschung aufzuklären. Sagt, das muss Forschung sein. Ich sage, das ist Forschung. Bis ich dieses OECD gefunden habe, seit der Zeit halten sie das Maul. Also, ja, es ist so. Okay, jetzt ist es nämlich Forschung. Gut. Okay. Fortsetzung in den Streichen. Ja, die beiden waren schon, so ein bisschen fühle ich mich ja auch so. Stimmt, tief betrübt und sorgenschwer, weil die beiden Jungs hatten halt die Hühner so angebunden und okay, die kämpften jetzt so lange, bis sie, ja. Tief betrübt und sorgenschwer ist übrigens nichts für Veganer, aber das ist, und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her, die Witwe Bolte, nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Trauerblick kehrt sie in das Haus zurück. Und jetzt würde ich mal sagen, ob ihr diese Geschichte kennt, alle. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Das könnte noch ein bisschen lauter kommen, aber okay. Der zweite Streich. Als die gute Witwe Bolte sich von ihrem Schmerz erholte, dachte sie so hin und her, dass es wohl das Beste wäre, die Verstorbenen, die hier nieden, schon so früh abgeschieden, ganz im Stillen und in Ehren gut gebraten zu verzehren. Ich bin kein Veganer, finde ich okay. Ja, und eigentlich hatte ich vor, jetzt immer mal so auf die E-Learning-Entwicklungen zu gucken, die allgemeine, das war so ein Beispiel, das mir dazu einfiel. Schaffe ich aber nicht. Also dann sitzt ihr hier um 8 Uhr noch. Darum habe ich das jetzt in Zukunft weggelassen, dieser Teil, aber dies hier ist mal in dem Zeitraum, da sind wir ja jetzt so ungefähr, eine Übersicht, was da so passiert ist. Sind auch einige Fehler drin. 1990 waren so mal gerade die Idee des WWW da, aber niemand hat daran gedacht, 1990 nicht, das für E-Learning einzusetzen, weil da komme ich jetzt, da habe ich selber aktiv mitgewirkt. Da weiß ich besser Bescheid als der Autor hier. Gut. Denn im Ernst, das war eine sehr interessante Zeit, auch für mich. Übrigens, das war meine Zeit, wo ich nach meinem Lebensthema suchte. Also man ist dann zwar promovierter Wissenschaftler und so, aber was machst du denn jetzt dein Leben lang? Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so ging. Also ich war aktiv auf der Suche. Und da haben wir dann ich hatte 40 Mitarbeiter, das war schon eine Menge, aber in diesem Projekt war ich selber aktiv mit einem Bergkom-Projekt, Berliner Kommunikationsgesellschaft, so eine Fördergesellschaft in Berlin. Da haben wir das World Wide Web entdeckt, und zwar als Informationssystem. Ja, das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, aber das gab es vorher nicht. Ja? Und da haben wir dann so Typen wie Tim Berners-Lee kennengelernt, weil wir direkt nach CERN geschrieben haben, eine E-Mail und so, und zu Robert Caillot. Und dann habe ich auch zwei Studis da unten hingeschickt, ob das jetzt glaubt oder nicht. Die haben den ersten rein textbasierten Browser für einen Mac geschrieben. Darmstädter Studenten, die da unten waren. Und waren wir ein bisschen stolz drauf. Der Abschlussbericht war dann, sagte so sinngemäß, dass ihr uns aufs WWW aufmerksam gemacht habt, war das einzig Bedeutende. Ja, so ist das manchmal bei Auftragsprojekten. Aber die waren zufrieden, die waren happy, haben den Abschlussbericht wahrscheinlich gar nicht gelesen. Übrigens, das ist Robert Caillot, der wird immer so ein bisschen neben dem Tim. Der Tim ist derjenige, der in den Vordergrund geschoben wird. Aber Robert war genauso an der ganzen Entwicklung beteiligt, ist der viel angenehmerer Mensch. Er sagte über Tim immer, was willst du dazu sagen, Informatiker, zweite Generation. Seine Mutter und sein Vater sind beide Informatikprofessoren. Und dann meinte er, dann kann da nichts anders raus werden. Gut. Übrigens, dass ich da wirklich beteiligt war, könnt ihr noch im Web nachschauen. Die dritte World Wide Web Konferenz war dann in Darmstadt. Ich war der Chair da, General Chair. 1300 Teilnehmer, nicht so ein paar wie hier, international. Aber das entwickelte sich so dynamisch damals, um es ehrlich zu sein, wir haben zwei Konferenzen pro Jahr gemacht. Ja, die zweite Konferenz war dann in Chicago beim Joseph Hardin, beim NCSA. Die hatten dann auch einen Browser geschrieben, endlich. Ja. Und war eine schöne Zeit. Wollte ich da noch was zu sagen? Nein, glaube ich nicht. So, und jetzt? Wie geht's weiter? Nein, 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 nein. So geht's weiter. Schwuppdiwupp. Da wird nach oben schon ein Huhn heraufgehoben. Schwuppdiwupp, jetzt Nummer 2, schwuppdiwupp, jetzt Nummer 3. Und jetzt kommt noch Nummer 4. Schwuppdiwupp, dich haben wir. Ich brauchte noch eine ernste Folie. Aber das war die Zeit, in der ich mein erstes E-Learning-Projekt gemacht habe, von 1994 bis 1996, mit dem World Wide Web. Ja? Und zusammen mit Annette Knierim und Edwin Clement, Annette Knierim heißt jetzt Jas noch, haben beide damit promoviert, darauf bin ich auch so ein bisschen stolz, nicht die ersten, aber eine der ersten, die ich betreut habe, die dann promoviert haben. Aber es waren auch drei Professoren aus dem Fachbereich Informatik dabei. Aber wir mussten noch alles machen. Es gab nichts, also so wie heute Public Domain Software, du gehst ins Internet und findest das vorne hin, gab es damals nicht. Die Ergebnisse waren, wir hatten viel gelernt, technisch war es auch brillant, aber die Videos hatten Briefmarkengröße, also so. Das Internet war zu der Zeit, das könnt ihr auch euch nicht mehr vorstellen, 19.200 Baud, also das sind Bit pro Sekunde ungefähr, übers Modem. Kurz, niemand konnte zu Hause die Videos angucken. Also wir hatten ein prima Projekt gemacht, aber die Usability ließ doch leicht zu wünschen übrig. Und das System löste schlicht und einfach kein wirkliches Problem. Weil die Studenten sagten, wenn ich sowieso in die Uni muss, um das Zeug zu gucken, dann kann ich auch gleich in die Vorlesung gehen, oder? Ja. Aber so ist das manchmal mit der Grundlagenforschung, sage ich ganz explizit. Ja? Insbesondere denen, die das so hochhalten. Habt ihr was gelernt? Angewandte Forschung. Merken. So, das war der zweite Streich und dann der Schluss. Max und Moritz im Verstecke, Schnarchen aber an der Hecke und vom ganzen Hühnerschmaus guckt nur noch ein Bein hinaus oder heraus. Jetzt alle. Das ist schon gut. Der dritte Streich. Jedermann im Dorfe kannte einen, der sich Böck benannte. Max und Moritz, gar nicht träge, sägen heimlich mit der Säge, Ritze, Ratze voller Tücke in die Brücke eine Lücke. Jetzt kommt wieder was Ernstes. In der Zeit bin ich dann, 99 bin ich dann an die Goethe-Universität gekommen, bin jetzt also ziemlich genau 20 Jahre hier. Erst habe ich mich selbst vertreten, wie das manchmal so üblich ist, und dann wurde ich berufen. Und ich hatte damals ein wirklich tolles Team. Ralf Dörner, Paul Grimm, Christian Seiler, Klaus Heinz als Sys-Admin, so ähnlich wie der Jörg, ist der noch da? Also von der Menge der Aussagen, die er so tätigte. Jenny Quasten, Tobias Breiner, Petra Geuner, zweiter Assistenz an der Goethe-Uni, dann Silvan Reinhold und Daniel Abawi. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, all diese genannten Wimis da sind alle, also sind vier davon, sind Professoren inzwischen. Also ich bin auch ein klein bisschen stolz darauf, muss man wirklich sagen. Und Silvan Reinhold ist bei irgendeiner großen Softwarefirma in den USA über den Teich. Fällt mir jetzt nicht ein, der Name. Irgendwie Hauptabteilungsleiter oder so. Und Christian Seiler managt irgendwelchen Flugverkehr. Ist auch okay. Aber es war wirklich erfolgreich und das waren die Leute, die mir dann auch geholfen haben, all die tollen Sachen zu machen. Der dritte Streich geht dann weiter. Und schon ist er auf der Brücke, knacks. Die Brücke bricht in Stücke. Wieder tönt es meck, meck, meck. Plumps, da ist der Schneider weg. Und ihr werdet es nicht glauben, auch in der Zeit habe ich dann E-Learning-Projekte gemacht. Eins hieß Carmet. War ein Verbundprojekt. Das hessische Ministerium hatte mal wieder ein bisschen Geld. Und hat das dann ausgegeben, war ein Verbundprojekt zwischen den Universitäten, also zumindest Süd- und Mittelhessen und der FH Darmstadt. Für mich war das nicht kriegsentscheidend, war eines der vielen Carmet-Projekte, aber wichtig war, dass ich zu der Zeit Frank Nürnberger, der damals Studiendekan der Medizin war, und später dann auch Claudia Bremer kennenlernte. Claudia Bremer, mal so auf Konferenzen, E-Learning-Konferenzen, da sind wir dann damals schon rumgeturnt und da haben wir gesagt, ja, wir müssen mal was zusammen machen. Wir haben aber nie was zusammen gemacht, also anfangs. Und das Zweite ist eigentlich mehr so ein Beritt von Claudia Bremer, hier das M2C2H2. Ja, das war auch so ein Projekt vom Land. Ach, das Erste, das stimmt gar nicht, das war ein BMBF-Projekt. Damit war BMBF-Projekt und wurde dann später vom Land nochmal gefördert. Das war ein reines Landesprojekt und da hatte auch wieder, wie das so ist, das Land gibt dann Geld für ein Strohfeuer, da wird was aufgebaut, ja, und dann sagt sie, ja, jetzt nehmt das in eure Regelfinanzierung. Und das ist einfach etwas, was nur sehr, sehr schwer funktioniert. Wir werden sehen, wir haben das geschafft mit Studium Digitale, aber das ist ein Sonderfall, ja, das muss man klar sehen. Der dritte Streich, den Schluss schon. Ja, der arme Kerl hatte jetzt da im Bach gelegen und jetzt hoch ist Frau Böck zu preisen. Denn ein heißes Bügeleisen auf den kalten Leib gebracht, hat es wieder gut gemacht. Bald im Dorf hinauf, hinunter, hieß es, Böck ist wieder munter. Und jetzt alle. Genau. Jetzt wisst ihr auch, wo ich das her hatte. Nämlich, also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss. Nicht allein das ABC bringt den Menschen in die Höhe. Dass dies mit Verstand geschah, war Herr Lehrer Lempel da. Ich musste immer so ein paar Auslassungen machen, das ist einfach sonst zu lang. Im Ernst, das Projekt Megadigitale. Es war ein Projekt, ein BMBF-Projekt, 2004 war die Ausschreibung da. Wir haben uns zusammengefunden, Frank Nürnberger, Bernd Rocholepsi, Volker Albrecht aus dem Fachbereich 11, also Mediziner, der berühmte Fachbereich 007, katholische Technologie, also finde ich immer noch toll. Volker Albrecht aus dem Fachbereich 12, Geograf auch. Das waren die, und ich als armer Elektriker und Informatiker, mit einmal hatten wir das Projekt gewonnen. Wir haben einen Antrag geschrieben. Nur dazu muss man auch sagen, vor der Deadline, das musste damals noch morgens per Post weggeschickt werden, haben Claudia, sie in ihrem Zuhause und ich bei mir am Schreibtisch die ganze Nacht bis morgens 5 Uhr durchgearbeitet, um diesen blöden Antrag fertig zu kriegen. Aber das ist dann ruckzuck vergessen, wenn man erfolgreich ist. Übrigens, hier nenne ich jetzt mal die ersten, weil die haben uns alles erlaubt. Das war der Präsident Steinberg zu der Zeit und Vizepräsident B. Reiter Hahn. Zu beiden habe ich noch sehr gute Kontakte und das ist einfach prima, wie die Menschen aufgestellt sind. Übrigens, der Präsident Steinberg ist derjenige, der die Goethe zur Stiftungsuniversität gemacht hat. Und man erzählte sich von ihm im Ministerium, man schmeißt den Kerl raus vorne und sagt, hey, das geht nichts. Was macht er? Er kommt über die Hintertür wieder rein und steht wieder, klopft an der Tür. Ja. Also so einer, der wirklich für die Goethe-Universität gepowert hat. Man kann es nicht anders sagen. Und Projektbeginn war dann 2005. Und ja, unsere Kernelemente, und die würde ich immer wieder empfehlen, waren ganz einfach ein Top-Down-Bottom-Up-Ansatz. Das heißt, man muss die Leute in den Fachbereichen wirklich mitmachen lassen. Und man muss natürlich auch eine geeignete Struktur vorgeben. Das ist das Top-Down und die Arbeit machen die anderen. Aber sie kriegen auch das Geld dafür. Also wir haben mehr als die Hälfte des Geldes, was wir damals gekriegt haben, in die Fachbereiche gegeben. Und das Zweite ist Qualifizierung. Das gilt auch heute noch so, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und Vernetzung und Community. Was war unsere Aufgabe? Hat schon einer mal diese tolle Animation von mir gesehen? Nee. Ach, ihr seid ja so gemein. Da habe ich stundenlang dran gesessen. Also ich als Gelernter, also mein Fachgebiet ist ja Computergrafik und ein Teil davon ist Animation, aber das habe ich selber gemacht und schaut mal. Ja, also ehrlich. So, aber es ist wirklich so, da hast du so einen riesen Tanker da. In 3 Jahren hatten wir damals einen Umsatz von gut 1 Milliarde. Und da kommst du mit so einem Projekt an, 1,7 Millionen Euro gewonnen und 1,3 davon mit den Planstellen, die wir hatten, dazu. Dann bewegt diesen Tanker mal. Da arbeiten wir heute noch dran. 15 Jahre später. Ist so. Aber das war auch ein Schlüssel, top-down, bottom-up. Wir haben Service, Beratung, Infrastruktur angeboten. Wir haben auch einen E-Learning-Förderfonds damals eingerichtet und einen Award. Wir haben aber von jedem, der Geld haben wollte, ein Fachbereichskonzept gefordert. Und das haben sie auch alle brav abgeliefert, weil bei Geld, da spaßt man nicht. Und weil wir brauchten Implementierungsstrategien und wollten das erzwingen. Und dann war es so, das war der Anfang, diese 4 Leute, die das ja schon gemacht hatten in der Antragsphase, wenn sie auch nachts nicht bei der Korrektur dabei gesessen haben. Was ist der Bernd abgehauen? Aber ah, nee, der ist da. Schämt sich noch ein bisschen. Ne? Ja. Also, da ist ja auch noch ein Leuchtturm der ganz frühen Phase, vergesse ich nie, aber komme ich gleich darauf zurück. Das waren die ersten. Und dann wollten wir eigentlich in zwei weiteren Stufen die Fachbereiche reinholen. Und dann hatten wir folgendes Problem. Es waren viel zu viele, die wollten alle mitmachen. Ja. Und nur in der dritten Phase blieben über Juristen, ja, okay, so sind sie, und die Biowissenschaften. Die Biowissenschaften sind heute übrigens recht aktiv. Also wir waren sehr, sehr, sehr erfolgreich damit, muss man sagen, mit diesem Organisationsentwicklungsprozess. Das gehört einfach dazu. Und mit diesem kleinen Trick, du kriegst ein bisschen Geld und ja, dann geht das. Qualifizierung war damals so, ist heute leicht modifiziert, aber im Grunde genommen nicht anders. Ja? Wir haben immer noch das E-Learning-Zertifikat, das wir geben. Es gibt immer noch Pflichtmodule und Wahlmodule. Es gibt am Abschluss ein E-Learning-Konzept oder ein Projekt zu machen und dann erhält man das Zertifikat. Aber ganz, ganz wichtig war auch die Vernetzung. Das ist ganz klar, denn E-Learning-Netzwerktag ist damals erfunden worden und wir haben dann auch das zur Pflicht gemacht, dass wir uns einmal im Monat mit den ganzen Akteuren zusammentreffen. Und damals war es üblich, dass man noch solche Bilder machte und wenn ihr da jetzt genau hinguckt, dann seht ihr auch da einige Leute, über die ich schon gesprochen habe, Präsident Steinberg, der Bernd, Gerreiter Hahn, sein Nachfolger, Vizepräsident Horst Stöcker, der immer zu mir sagte, du Detlef, jetzt habe ich was falsch gemacht, ne? Du guckst so böse. Ich sage, ja. Ja, dann sag mir, wie wir das wieder hinkriegen. Also das war ein Vizepräsident, der wirklich, ja, der stand zu seinen Entscheidungen, der schoss aus der Hüfte, aber er war nachher bereit, das zu korrigieren. Und dann ist es auch gut. Das war ich. Ach so, Jost Gippert noch, für den, der den Jost nicht kennt. Das waren wirklich, ja, das war sozusagen, Jost Gippert war damals eine große Nummer im Senat hier bei uns. Ja, so ging es weiter. Die Erfolge, die wir hatten, waren, 2007 haben wir den Medida-Prix gewonnen. Nach vielen, vielen Jahren wieder im Stück vergeben als Einpreis. Wir haben also tatsächlich 100.000 Euro bekommen. Wir hatten eine Wahnsinnsfete auf der Reeperbahn dann. Das war nämlich in Hamburg. Ich erzähle jetzt nicht, wie Alex und ich nach Hause gekommen sind. Inzwischen war auch das Präsidium war zu Horst Stöcker gewechselt und der Horst Stöcker ist dann rumgetanzt im Präsidiumsflur und hat gesagt, wir haben den Preis gewonnen, wir haben den Preis gewonnen, weil er hat das dann die Nachricht bekommen. Und diese 100.000 Euro, das ist vielleicht auch ein bisschen etwas Seltenes. Unser gesamtes Preisgeld haben wir dann schlicht und einfach in die E-Learning-Förderung von studentischen Projekten gesteckt. Und ehrlich, für eine Universität sind 100.000 Euro Kleingeld. Ja? Und mit einigen Windungen hin und her hat sich das bis heute gehalten, dass das Präsidium immer wieder dieses Geld zur Verfügung stellt. Nicht ganz so viel, ungefähr die Hälfte pro Jahr, aber viel mehr super Vorträge haben wir auch nicht. Und dann hatten wir zu der Zeit, also genauso wie jetzt auch, ne, das Projekt lief im April aus und das Präsidium konnte sich nicht entscheiden. Also darum bin ich auch so relaxed. Ja. Wir werden sich schon irgendwie entscheiden. Und der Druck wächst bei denen, nicht bei mir. So, und das ist eben so. Und dann kam uns so eine kleine Firma Daimler aber über den Weg. Und die haben ein großes Projekt mit uns gemacht. Also dann in 2 Jahren 800.000 Euro haben die hier an die Goethe-Universität abgeliefert. Am Anfang hatten sie uns eine Dingensberatung, eine Unternehmensberatung zur Seite gestellt. Und dann irgendwann sagten sie, die sollten auf uns aufpassen, dass wir das auch ordentlich machen. Und nachher haben sie dann gesagt, so, ehrlich, wenn ich die Schecks sehe, die ich da monatlich unterschreiben muss, brauchen wir das? Nein, habe ich zu dem Leiter da gesagt, überweise es an die Goethe-Universität. Und So sind wir ganz gut klargekommen miteinander. War ein super Projekt. Übrigens, Sarah Voss war als ganz junge Mitarbeiterin angefangen und hatte dann gleich die Ehre, Entwicklungsleiterin für die Lernbar zu werden. Darum erwähne ich es speziell. Und sie hat sich durchgewühlt. Das war einfach ja, für mich toll zu sehen. Und das war eine der ersten Lernbaren in diesem Schlüpferblau. Ja, aber das hat lange gehalten. Das war Release 2. Ne? Für Daimler hatten wir dann schon eine Release 2D gemacht, die konnte auch nicht mehr, sah aber ein bisschen schicker aus. So ein Grau-Metallic. Ja. Und da war es wirklich Mitarbeiterschulung bei Daimler. Und ja, jetzt habe ich noch was für euch. War auch mal ein bisschen schlanker. Hatte rund 20 Kilo weniger. Hab dafür zu der Zeit noch 50 Zigaretten pro Tag geraucht. Also kann man sich jetzt überlegen, was besser ist. Okay, so ist es. Das sind so ganz persönliche Erlebnisse. Ja, dass ihr mir die Chance gebt, die mit euch zu teilen, ist einfach genial. Aber der vierte Teil. Aber Moritz aus der Tasche zieht die Flintenpulvertasche und geschwinde Stopf, 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 Pulver in den Pfeifenkopf, da von dem Lehrer Lempe. Ach, spricht er, der Lehrer jetzt, die größte Freud ist doch die Zufriedenheit. Rums, da geht die Pfeife los. Mit Getöse, schrecklich groß, Kaffeetopf und Wasserglas, Tobaksdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und Sorgensitz, alles fliegt im Pulverblitz. Ihr werdet es nicht sehen, aber es ist wieder im Dezember 2008, Dezember ist irgendwie unser Schicksalsmonat, ich kann es nicht anders sagen, Vizepräsident hat wieder gewechselt, der Horst Stöcker hat Karriere gemacht, war bei der GSI dann. Und Wolf Asmus durfte das dann übernehmen und die Zielvereinbarung mit mir. Und ich glaube, ich habe ihn wirklich gequält. Ja. Also, aber ich sage dafür jetzt heute noch, sorry, ich sage nicht, was ich gemacht habe mit ihm, weil vielleicht brauche ich das ja noch. Aber es kam zur Gründung von Studium Digitale. Und aber zunächst nur für 3 Jahre Finanzierung. Und eigentlich 2009 bis 2011 waren dann vergleichsweise ruhiges Fahrwasser, weil wir hatten Geld und konnten ja, damit umgehen. Wir hatten auch noch ein bisschen was von Daimler über, also war alles gut. Aber in der Zeit haben wir zum Beispiel auch was Wichtiges gemacht, nämlich für die Goethe-Universität nicht erfunden, aber die Lehrveranstaltungsevaluation etabliert. Das war wirklich ein Zauber hier. Sie wissen nicht, was Soziologen machen können, wenn sie etwas nicht haben wollen, Soziologen und Politologen. Die haben hier wirklich Stimmung gemacht, wirklich mit Anleitungen, wie man die Abstimmungszettel da falsch markieren sollte und boykottieren sollte. Mal ein Jahr hieß es Boykott draufschreiben, ander Jahr sei es immer rechts oder Tannenbaum kreuzen. Und ja, die haben es wirklich drauf. Aber heute ist alles gut. Also nichts gegen die Soziologen. Es waren nur die Soziologen damals. Der vierte Streich. Der Schluss jetzt. Ne? Wer soll nun die Kinder lehren und die Wissenschaft vermehren? Habe ich mich auch gefragt. Wer soll nun für Lempel leiten seine Amtstätigkeiten? Woraus soll der Lehrer rauchen, wenn die Pfeife nicht zu brauchen? Mit der Zeit wird alles heil, nur die Pfeife hat ihr Teil. Und jetzt ihr. Tut gar nicht weh, ne? Gut, der fünfte Streich. Wer in Dorf oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sich höflich und bescheiden, eigentlich brauche ich eine Brille, denn das mag der Onkel leiden. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Bäumen hin und her fliegt und kriecht und krabbelt er. Max und Moritz, immer munter, schütteln sie vom Baum herunter. Ihr wollt ja wieder was Ernstes hören. Die erste Fortsetzung, dann die erste Zielvereinbarung, dann war 2012. Wieder ein Jahr zu spät, aber das ist halt so bei einem Präsidium. Übrigens, diese Zielvereinbarung wurde dann am 12.12.12 unterzeichnet. Vom damaligen Präsident und Werner Müller-Esterl und von mir. Vizepräsident war Schubert Zillowitz zu der Zeit. Also ich kann nur sagen, danke dafür, dass er das überhaupt so gemacht hat. Ja, ihr habt recht, die war für 5 Jahre geschrieben und es ist jetzt schon 7 Jahre her und eben habe ich erfahren, dass wir nochmal 1 Jahr verlängern. Macht alles nichts. Nächstes Jahr im Dezember treffen wir uns wieder. Aber nicht, dass ich dann da hier stehe. Ja, ja, das ist halt so. Inzwischen gibt es wieder eine neue Präsidentin und eine neue Vizepräsidentin. Also da habe ich wirklich viel erlebt. Also da kann Thomas wahrscheinlich ähnlich erzählen. Die gehen durch wie nix und wir bleiben hier. Ja. Die Fortsetzung, jetzt der 5. Streich, ist klar, was man mit Mike Käfer macht. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere, fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzens Decke. Nochmal, im Ernst. Es ist nicht nur immer Freude und Erfolg. Dezember scheint wirklich unser Schicksalsmonat zu sein. Und im Dezember 2014 entschied sich Claudia Bremer dann, uns zu verlassen. Und ist zu Holger Hortz gegangen. Inzwischen hat sie aber auch, ganz ruhig, inzwischen hat sie die Universität verlassen. Und ich denke, wir dürfen ruhig mal einmal klatschen, weil sie hat bis dahin wirklich Studium Digitale mitgetragen. Und wir wünschen ihr alles Gute. Ja, und das war dann aber auch, dann war meine Partnerin quasi weg. Und dann musste man, ich habe versucht, das alleine zu machen, geht natürlich nicht. Und jetzt inzwischen bin ich froh, dass ich 3 Mittour habe, mindestens 3. Das ist in der Mediendidaktik der Alexander Tillmann, in der Medienproduktion die Sarah Voss, die damals noch Entwicklungsleiterin für die Lernbar war. Und inzwischen David Weiss. Nach Daniel Schiffner, der war zunächst auserkoren und jetzt ist er ja, wegen den blöden Moneten und zum Dipf gegangen. Da kann ich dann auch nichts dran machen. Er ist übrigens nicht weg und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam eine Lehrveranstaltung machen und das vielleicht auch noch einige Jahre weiter tun. Noch eine Fortsetzung. Ja. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Zipfelmütze. Hin und her und rundherum kriecht es und fliegt es mit Gebrumm. Was Ernstes. Das, was damals dann in Hessen geschah, 2016, erinnerte sich das Ministerium, das war wirklich irre, kriegt nur so eine E-Mail. Ja, uns ist gerade aufgefallen, in unserem Koalitionsvertrag steht drin, dass wir die Digitalisierung fördern wollen. Jetzt machen wir das mal. Und so entstand dann Diegel. Ja, das ist... Die Gesamtleitung des Projekts hat die Vizepräsidentin Frau Korn. Übrigens, das ist so strukturiert jetzt, dass jeweils die Vizepräsidenten die Universitäten vertreten. Und bei uns hat die Koordinationsarbeit dann David Weiss, ihr habt ihn schon gelebt, beteiligt sind dann neben den vielen Projekten, die wir eben gesehen haben, Studium Digitale, das IKH und das HRZ. Weitere Informationen findet ihr auch im Netz. Ich will nur noch zu 2 Sachen, Barrierefreiheit, das ist alles andere als einfach. Und ich würde nie sagen, dass es unsere Software jetzt barrierefrei ist, aber sie ist viel barrierearmer, als sie vorher war. Und ich glaube, das sind wir unseren Mitbürgern, Kommilitonen und Mitarbeitern einfach schuldig, dass wir für sie auch geeignete Zugänge schaffen. Und wir haben dann wirklich einen Workshop gemacht, wo auch ein Betroffener, weil es geht um Inklusion, wir wissen das gar nicht, wie das ist, mit einer Braillezeile so einen Test in der Lernbar zu machen. Und wir haben es uns vorführen lassen. Und es sind kleine Sachen. Zum Beispiel die Farben müssen geeignet gewählt sein. Was alles andere als trivial ist, weil man viele, viele Auszeichnungsgeschichten hat. Und ob er es jetzt glaubt oder nicht, um diesen ersten Schritt zu machen in Barrierearmut, haben wir über 50 User-Stories gehabt. Das heißt dann auch 50 Änderungen, mehr oder weniger, manchmal kann man was zusammenfassen. Und alle im Team haben die BitVO kennengelernt, also und die WCA G2, das glaube ich, liegt jetzt unterm Nachtkissen. Und wir haben es getestet mit den Screenreaders, einem Public Domain Screenreader und einem kommerziellen. Und wir wollen das auch gerne weitermachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da noch weiter dran zu arbeiten. Der fünfte Streich, jetzt schon der Schluss. Guckst du wohl, jetzt ist vorbei mit der Käferkrabbelei. Onkel Fritz hat wieder Ruhe und macht seine Augen zu. Ihr könnt das gut. Der sechste Streich jetzt, ich meine, da hat der Herr Busch sich vertan. Ja, das war die Weihnachtszeit, ist ja klar. In der schönen Weihnachtszeit, wenn die frommen Bäckersleut viele süße Zuckersachen backen und zurechte machen, wünschen Max und Moritz auch sich so etwas zum Gebrauch. Also wer hier stehlen muss, muss er durch den Schlot sich quälen. Ratsch, da kommen die zwei Knaben durch den Schornstein, schwarz wie Raben. Übrigens, jetzt erzähle ich doch noch was aus unserer Zielvereinbarung. Also so ein bisschen was. Wir haben unsere ganzen Aktivitäten, die sehr viele sind, in die Bereiche Scouting, Maturing und Services eingebaut. Aber unser Motto steht immer noch, habe ich immer allen Mitarbeitern versucht einzubläuen, geht nicht, gibt's nicht, ist nur manchmal schwer. Und wir machen diverse Services und auch Forschungen in diesem Bereich. Übrigens an der Zielvereinbarung arbeiten wir nur ein knappes Jahr. Das ist kein Zeitraum für eine gestandene Universität. Wir sind im Moment finanziert, ja, mit einer Grundfinanzierung und vielen Projektfinanzierungen und vielen Drittmittelprojekten. Wir haben nur ein Problem, ich hätte da überhaupt keine Angst, aber starker Start, das ist, läuft aus. Level und the next level läuft auch aus, sehr zügig. Jetzt ist gerade ausgelaufen. Diggle läuft auch aus. Das Einzige, auf das ich wirklich stolz bin, ich weiß nicht, ob wir das mal versucht haben, wir kriegen mehr als 100.000, letztes Jahr waren es 120.000 Euro, aus von diversen Leuten aus den Fachbereichen. Die legen uns wirklich das Geld hin dafür, dass wir für sie bestimmte Entwicklungen machen. Und darauf bin ich wirklich stolz. Denn jeder versteht das auch, dass man nicht alles umsonst haben kann. Und wir brauchen eben auch eine Priorisierung. Und derjenige, der bezahlt, kriegt es natürlich als erstes. Und es sind nie riesengroße Beträge. Und ihr seht auch, welchen Zulauf wir haben, wenn wir mal ein paar Euro ausgeschrieben haben. Eigentlich dürfte ich gar nichts aus unserer Arbeit zeigen, weil wenn ich etwas zeige aus dem ganz Aktuellen, das Alte, da habt ihr ja auch nichts so richtig was mit zu tun, aber das Neue, trotzdem, auf eine Sache bin ich ein bisschen stolz und das ist die Verbreitung der aktuellen Lernbar an den nicht nur hessischen Schulen, sondern europäischen Schulen. All diese Institutionen nutzen die Lernbar intensiv, ja. Und da könnt ihr jetzt eure Hochschule suchen. Und ich verrate jetzt nicht mein Rezept, warum sich so eine Hochschulentwicklung derart etablieren kann. Und wir wissen, dass die was tun, weil sie immer gelegentlich mal Nachentwicklungen haben wollen. Dann wollen sie ihr Logo so gehabt und dann hat es da wieder Änderungen gegeben und so weiter. Also ich finde es auch toll und vor allen Dingen danke der Sarah, dass sie die Kunden dann am Telefon so nett betreut. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, jetzt die Fortsetzung. Puff. Die fallen in die Kist, wo das Mehl darinnen ist, knacks, da bricht der Stuhl in zwei, schwapp, da liegen sie im Brei, ganz von Kuchenteig umhüllt, stehen sie da als Jammerbild. So wie der Roger und ich eben. Okay. 1, 2, 3, Ehmanns gedacht, sind zwei Brote draus gemacht, in dem Ofen geht es noch, ruff, damit ins Ofenloch. Jeder denkt, die sind perdu, aber nein, noch leben sie, knusper, knasper, wie zwei Mäuschen fressen sie, wie zwei Mäuse fressen sie durch das Gehäuse. Jetzt wisst ihr auch, dass bald zu Ende ist, alles klar. Der letzte Streich. Max und Moritz, wehe euch, jetzt kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Kennt ihr alle die Geschichte? Hoffe ich, ja. So. Und Meister Müller, also der Bauer trägt ihn zum Meister Müller, geh heran, mal er das, so schnell er kann. Her damit, sagt er, und in den Trichter schüttelt er die Bösewichter, Ricke-Racke, Ricke-Racke, geht die Mühle mit Geknacke. Auch nichts für Veganer, oder? Insgesamt hat Studium Digitale im Moment 24 Mitarbeiterinnen, also Köpfe. Das stammt natürlich auch aus der Zielvereinbarung, sonst wüsste ich nicht, dass das 19,025 sind. Die haben uns wahnsinnig gemacht, weil irgendwann stand da mal 19,01 und das rundet sich ja nicht. Okay. Deren Engagement, diese Mitarbeiter und deren Bereitschaft zu kämpfen und deren Glaube auch an die Weiterentwicklung der Digitalisierung der Lehre, das ist unser Kapital. Und das bringt letztlich die Goethe-Universität voran. Ein letzter Streich ist voraussichtlich die Vervollständigung der Zielvereinbarung 2020 bis 2025. Das haben sie akzeptiert. Ein Jahr haben wir dazu gemogelt. Aber okay. Ich wünsche mir für Studium Digitale eine gedeihliche Weiterentwicklung. Für alle Mitarbeiter viel Spaß bei der Arbeit. Der letzte Streich, so geht es aus. Es ist, ja. Hier kann man sie noch erblicken, fein geschrotet und in Stücken, doch sogleich verzehret sie Meister Müllers Federvieh. Ich glaube, ihr versteht und habt Mitleid, dass ich hoffe, dass das weder Studium Digitale noch mir so geht. Denn was da kommt, ist, ich werde am 31.03. definitiv in den Ruhestand gehen. Unruhestand vielleicht auch. Ich hoffe, dass mein Nachfolger vielleicht bis dahin eingesetzt ist. Könnte ja sein. Dezember nächstes Jahr kommt sicher. Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, viele dieser Drittmittelprojekte weiter zu betreiben. Und dass das Land vielleicht über die Basis von Diegel bestimmte Stellen auf Dauer stellt. Das ist immer so ein Kampf an Hochschulen. Und übrigens nochmal, jede Ähnlichkeit der in dieser Geschichte handelnden Figuren mit lebenden Menschen ist nicht gestattet. Noch Fragen? Dankeschön. Das ist kein Geschenk mehr, oder was? Er hat eben gesagt, jeder, der 10 Minuten geredet hat, mehr als 10 Minuten. Ja, okay.
Dafür
ja. Hat denn einer eine Frage? Ich komme.
Soll ich es jetzt etwa wagen und eine böse Frage fragen? Mir fällt im Moment nichts ein. Doch, da wird was sein. Wie ist das? Wie ist die Zusammenarbeit? Ich versuche jetzt wirklich spontan was mir auszudenken. Ich hoffe, das merken wir nicht zu sehr. Wie ist das mit der Zusammenarbeit mit zum Beispiel dem DIPF und anderen Institutionen innerhalb der Goethe-Uni, die da vielleicht noch selber mit einer Beteiligung haben an jetzigen Projekten? Und wie sieht das dann für die Zukunft aus, dass da vielleicht gemeinsam eine Agenda entwickelt wird für die ganze Uni, um mit dem E-Learning umzugehen? Denn es ist ja doch eine Sache, an der man dranbleiben muss, an der die Uni dranbleiben muss, in meiner Meinung, dass man da vielleicht was auch die Studierenden direkt betrifft, wenn sie anfangen zu studieren, Abzeichen, irgendwas, was das Ganze regelmäßig erscheint. Und wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis das Ganze so verankert ist, dass es einen normalen Gang hat und zum Studium dazugehört und nicht irgendwas ist, was extra ist?
Ach, ich glaube, dass die Studierenden hier in der Goethe-Uni schon den Eindruck haben, dass es dazugehört. Es ist klar, es gibt andere Institutionen, die das E-Learning mit uns gemeinsam betreiben. Wir sind aber die Einzigen, neben den Erziehungswissenschaftlern und Psychologen, das ist keine Frage, die aktiv forschen in diesem Bereich, also die diese angewandte Forschung in der Form, wie eben dargestellt, betreiben. Das HRZ, das Hochschulrechenzentrum, betreibt zum Beispiel die große Lernplattform OLAT. Aktuell waren ja heute auch da. Und die, wenn man so will, und die machen auch E-Prüfungen zum Teil, die machen auch E-Lecture. Naja, bei E-Prüfungen, da spricht man im Moment drüber, wie man das in Zukunft organisiert. Denn aus unserer Sicht ist es schon möglich und muss es möglich sein, dass wir eben Aufgaben, die matur sind, ja, eben dann auch abgeben an andere Institutionen. Und dazu müssen die eben vorher eben auch involviert werden. Du kannst nicht sagen, so hier Vogel frisst oder stirbt, sondern man muss es vorher gemeinsam gemacht haben. So ist es ja auch, dass der Leiter des HRZ eines unserer Vorstandsmitglieder ist. Also das war per Intention. Das zweite ist IKH, das Internationale Kolleg für Hochschuldidaktik. Auch da gibt es gute Kooperationen. Wir haben das im Moment mal ganz einfach gemacht. Wir machen Studium Digitale, macht noch die Ausbildung der Studierenden und einschließlich der Tutorenausbildung, und die machen die Ausbildung bis auf den mediendidaktischen Teil der Lehrenden. Also die machen Hochschuldidaktikkurse. Muss aber auch auf Dauer so nicht stabil stehen, könnte sich auch verändern. Zum DIPF ist gerade durch Henrik Draxler sehr, sehr gute Verbindung. Der ist auch im Fachbereich 12, also er ist an der Goethe-Uni betrieben und, wenn man so will, ans DIPF ausgeliehen. Also da haben wir auch zum Herrn Rittberger, haben wir da ausgezeichnete Kontakte. Wir kennen uns sehr gut und wir kooperieren auch. Und weil ich den Daniel abgeben musste, der jetzt da Abteilungsleiter oder weiß ich nicht, irgendwie Leiter von irgendwas ist. Und wir auch hin und wieder gemeinsam essen gehen, ist da auch überhaupt kein Problem. Das gehört einfach dazu, diese Umgebung eben auch zu nutzen. Ja? Weil ganz ehrlich, das DIPF hat ganz anderen Zugang zu bestimmten Geldquellen, da kommen wir nie drauf. Und umgekehrt auch. Ja? Also, okay. Habe ich sonst noch jemanden vergessen? Werf's weiter.
Das, was jetzt ausgerechnet bei mir gelandet ist, ist ja schön.
Das ist übrigens Bernd Trocholepsen, ja, eines unserer Vorstandsmitglieder.
Hör mal, was war denn jetzt wirklich der größte Sieg?
Der größte?
Sieg! Die größte Niederlage, die sagen wir jetzt nicht, aber das ist ja doch ein Weg, nicht? Also, und kannst du auch renken von mir aus.
Nein, lieber Bernd, das werde ich ganz sicher nicht. Also dieses Ranking jetzt aussprechen. Ich glaube, der größte Sieg war, dass Alex und ich nach dem Gewinn des Medida-Pries heile im Hotel angekommen sind.
Okay.
Weil
Weil jetzt geht es in die Richtung.
Das war, ganz ehrlich, das war gar nicht so ganz sicher. Wir haben eine vierspurige Straße irgendwo überquert und mit einmal standen lauter Autos um uns herum. Also, aber es war die Reeperbahn. Übrigens noch eins, auch der ist ja da, der steht an der Kamera. Unser berühmter Scheckträger. Wir hatten nämlich ja so einen großen Deko-Scheck bekommen, ja, mit 100.000 Euro drauf. Und da irgendwie hat der Frank den dann in die Finger bekommen und hat ihn den ganzen Abend nicht mehr losgelassen und ist mit diesem großen Scheck über die Reeperbahn gegangen. Die Leute haben schon große Augen gekriegt. Ja, und also selbst wenn er dann mal, wir waren auf der Reeperbahn, haben eine tolle Kneipe da gefunden. Und wir waren, wenn er mal zum Tanzen, ich weiß gar nicht, bist du mal zum Tanzen gegangen? Da mitcheckt, ne? Ja, er hat ihn nicht mehr losgelassen. Also das war ein toller Abend, muss man wirklich sagen. Gut, jetzt, ja.
Ja, einen noch. Wollte ich den gar nicht, hatte gar keine Frage, aber erstmal Glückwunsch zu dem tollen Studium Digitale. Also ich mache ja viel mit Alex auch zusammen, ich bin begeistert und habe das eigentlich so von Anfang an mitbekommen. Was mich noch so ein bisschen umtreibt, ist, dass es immer neben Studium Digitale auch immer noch mal so andere aufpoppen, die das Gleiche machen, aber dass es dann zum Beispiel so ein Evaluationsding gibt, dann hier die Kamera, die der Herr Kunz, der muss dann immer mal kommen und dann habe ich ein Video, das passt dann nicht mit den anderen zusammen, die da vom Medienzentrum aufgenommen werden. Ja. Also da würde ich mir wünschen, dass Studium entweder nur Studium Digitale alles macht oder dass man das irgendwie so zusammenführt, dass es eine homogene Geschichte ist.
Ja. Also das ist tatsächlich so, weil viele unserer Entwicklungen kommen aus der Forschung und sind dann aufgrund ganz anderer Kriterien als die, die das HRZ zugrunde legt, so entwickelt oder haben sich so entwickelt. Und das ist eine große Frage, wie machen wir diese Überführung der Pilotanwendungen in Regelanwendungen, ohne dass diese Mitarbeiterkosten dann auch gleich Studium Digitale angerechnet werden und das Präsidium sagt, das habt alles ihr habt alles in Schuld. Hättet ihr das nicht gemacht, hättet ihr nicht laut gedacht, würde das HRZ ja nie darauf kommen. Darauf können Sie sich hundertprozentig verlassen. Und das ist genau das Problem. Ja, das ist also alles andere als trivial. Wir suchen da nach einem aktiven Weg, aber ich bin sicher, dass wir den finden. Ja.
Ja, das war der 8. Streich.
Ja.
Und zum Essen geht's sogleich. Nur noch einmal kurz
bim, bim.
Geläutet. Damit sei das Ende angedeutet. Vielen Dank.
Danke. Jette, vielen Dank.
Ja, nach so einem Tag immer.